Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, bitte schenk uns ein offenes Wort für unser Ohr und ein offenes Ohr für dein lebendiges Wort. Heute Morgen. Amen. Gute Nachricht für Europa. Schlechte Nachrichten gibt es ja genug zurzeit. Heute gibt es eine gute Nachricht und die Fortsetzung kommt dann am nächsten Sonntag, ja, eigentlich jeden Sonntag, aber gerade dies ist das Thema Mission, gute Nachricht. Mission hat mit guter Nachricht zu tun. Liebe Geschwister und Freunde, heute ist auch der Startschuss für die Predigtreihe Frauen in der Bibel. Ich eröffne die Reihe mit dem Leben und Wirken der Lydia in der griechischen Stadt Philippi. Der Bericht der Apostelgeschichte ist zwar recht kurz, aber er hat es in sich. Das Leben der Lydia ist nämlich eingebettet in diesen großen Zusammenhang der Missionsreisen des Apostel Paulus. In Kapitel 16 bekommen wir einen Einblick in eine ganz besondere Etappe auf der zweiten Missionsreise des Paulus. Und dieser Etappe möchte ich eben die Überschrift geben: Gute Nachricht für Europa. Die gute Nachricht für Europa finden wir in Gottes Wort hier in dieser Apostelgeschichte im 16. Kapitel, die Verse 11 bis 15. Das ist die zweite Missionsreise. Da geht's los. Ich lese gleich diese Etappe auf dieser Missionsreise. Schauen wir uns mal kurz diese Etappe an, worum es jetzt geht, die wir gleich lesen werden. Zweite Missionsreise, zweite Etappe. Ich gucke mal hier mit dem Zeiger. Wir haben vorhin gehört von Lystra, die Geschichte da. In Lystra ist der Timotheus dazu gekommen und vorher hat es da Streit gegeben, hatten sie sich getrennt. Barnabas und Paulus. Und hier Troas geht es weiter, eine Schiffetappe und dann nach Neapolis. Neapolis gibt es vom Namen her so nicht mehr, heißt jetzt anders, heißt Kavala. Kavala heißt Neapolis. Es ist schon so, dass Paulus eine Missionsstrategie hatte. Und zwar wollte er weiter zu den Städten im Küstengebiet von Kleinasien, in die Gegend von Bithynien. Da wollte er eigentlich hin. Aber die göttliche Missionsstrategie, die sah anders aus. Die Pläne des Paulus, die wurden durchkreuzt, wurden sie häufiger mal. Er hatte in Troas, hatte er in der Nacht eine göttliche Erscheinung. Ein Mann aus Mazedonien, der bittet ihn eindringlich im Traum, kommt herüber und helft uns. Paulus reagiert auf diesen Ruf und reist nach Mazedonien in Europa. Und so öffnet Gott jetzt eine Tür für die gute Nachricht von Jesus in Europa. Und diesen Sprung der guten Nachricht von Kleinasien nach Europa verfolgen wir heute Morgen in der Geschichte der Lydia. Gott öffnet also nicht nur eine Tür nach Europa, sondern später auch das Ohr und das Herz der Lydia für das Evangelium. Türe, es geht nie ohne Menschen, offenes Ohr, offenes Herz der Lydia. Gott öffnet als erstes aber eine Tür nach Europa. Und das lesen wir jetzt, wie das geschieht, und dann von der Lydia. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrak und folgten folgenden Tages nach Philippi. Nach Neapolis, genau. Hier fehlt immer links der Rand. Ich muss jetzt mal in meinem Text gucken und gucke dann immer, dass ich rechtzeitig wieder da bin, damit ich weiterschalten kann. Also hier fehlt links immer was. Also das geht dann mit Verzögerung. Wir fuhren von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrak und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi. Das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist eine Kolonie, eine römische Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage und am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. So, und jetzt geht es hier auf dem Bildschirm weiter. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Soweit dieser kurze Text. Ihr könnt zu Hause ja nochmal nachlesen. Das war die Übersetzung aus der Elberfelder. Gute Nachricht. Noch einmal ein konzentrierter Blick auf die Landkarte. Nochmal Neapolis wird hier erwähnt. Kavala, vielleicht war schon mal jemand von euch da. Und da gehen also Paulus und die Begleiter an Land und von dort wandern Paulus und seine Begleiter ungefähr 15 Kilometer landeinwärts, also eine kleine Wanderung, nach Philippi in der römischen Kolonie Mazedonien. Philippi war damals eine sehr bedeutende römische Handelsstadt. Die Leute dort hatten römisches Bürgerrecht. Und sie war die älteste, bis jetzt die älteste christliche Gemeindegründung, bis jetzt. Die älteste christliche Gemeindegründung. Philippi, wenn wir da hin wollten heute, die Stadt besuchen, einkaufen, Stadtbummel machen, wie in Salzburg, ist Fehlanzeige, gibt es nicht mehr, aber wir können noch die antike Stätte sehen. Die gibt es noch. Es ist eine sehr bedeutende Stätte. 2016 wurde diese bedeutende ehemalige römische Kolonial- und Handelsstadt und älteste christliche Gemeindegründung, aus diesem Grunde, weil sie so bedeutend ist, zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Parallelen zu Altstadt. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt das sehe von Philippi, ja, wir schauen uns das mal an. Da, Philippi. Also ein Ausschnitt, ja, also Ausgrabung. Schöne Ausgrabung. Sie mir vorstellen, wie sieht es in 2000 Jahren in Salzburg aus? Ja, wisst ihr das? Interessante Frage. GMU, wie sieht es aus? Hätte sich damals auch nicht vorgestellt, dass es irgendwann mal so aussieht. Ne? So kann es gehen, so kann es gehen. Und dennoch die gute Nachricht, das ist das Erstaunliche, die lebt weiter. Ja, sonst säßen wir heute Morgen hier nicht. Die lebt weiter, die gute Nachricht geht weiter. Das lebendige Wort. Die Stadt ist nicht mehr da, aber das Wort geht weiter und die Christen gibt es heute noch. Und immer wieder neu. Immer wieder werden Gemeinden gegründet und geht diese Pflanze auf, des Evangeliums. Ist das nicht toll? Also ich finde das wunderbar. Und es ist so spannend, die Missionsreise zu lesen. Jetzt sind wir in Philippi angekommen. Aber wir sind jetzt in der aktuellen Stadt, da vor 2000 Jahren und länger. Ja? Also da ist jetzt Leben in der Bude. Und in dieser Stadt, die lebte wirklich vorn und hinten, da gab es die Purpurindustrie und es gab einen großen Handel mit Purpurstoffen. Dafür war diese Stadt berühmt. Und durch diese Stadt, Philippi, führte die Via Egnatia. Das war eine ganz, ganz wichtige Handelsstraße, die quer durch Griechenland bis zur Adria führte. Also bis nach Rom, Europa hinein noch weiter, waren da die Verbindungen. Viele Menschen unterwegs, Kaufleute. Und hier lebte also die Lydia. Wer war sie? Was tat sie? Welche Gaben und Stärken hatte die Lydia? Ich habe das mal unter die Lupe genommen. Sie stammte aus Thyatira in Lydien, schwer auszusprechen. Daher wohl ihr Name Lydia. Lydia. Haben wir heute auch noch oft, dass die Orte die Namen geben. Also Vornamen eher nicht, aber da war es so. In Thyatira gab es eine florierende Purpurindustrie, die den Körpersaft einer bestimmten Schneckenart zu dem sehr begehrten, aber sehr teuren, also wirklich sehr, sehr, muss man betonen, teuren Farbstoff verarbeitete. Und damit wurden diese sehr, sehr, sehr kostbaren Stoffe, ich betone das wirklich, gefärbt, konnte sich kaum jemand leisten. Jetzt zeige ich mal, ihr wisst das vielleicht, aber ich habe mir die Farbe ein bisschen anders vorgestellt, wie die Farbe aussehen hat. Also schön. Ziemlich krass, also ich würde nicht unbedingt jetzt mir Kleidung davon anziehen. Ich nehme sie mal vom Schirm und blende die Karte wieder ein. Lenkt ein bisschen ab, die Farbe. In der Spätantike stand die Farbe Purpur für Macht und Reichtum. Hier. Nur sehr wenige Leute, wirklich sehr wenige, konnten sich Stoffe in dieser Farbe leisten. Und als geschickte Textilkauffrau handelte Lydia mit diesen kostbaren Purpurstoffen und sie besaß ein gut gehendes Unternehmen. Vielleicht hat sie auch einen Outlet-Store da gehabt, eine Boutique, wo gleichzeitig die Sachen, die daraus die Kleidung verkauft worden ist. Kann ja auch sein, mag sein. Die war ja clever damals, auch schon genauso wie heute. Sie hatte ein gut gehendes Unternehmen, eine reiche Unternehmerin. Besonders die reichen Römer in der Kolonialstadt Philippi kleideten sich gerne mit diesen Stoffen in dieser Farbe. Kann ich zwar nicht verstehen, aber sowas. Kleidung aus solch teuren Stoffen eignete sich als Statussymbol der Reichen und Mächtigen. Heute hat man andere Statussymbole, aber Kleidung spielt auch immer noch eine große Rolle, nicht wahr? Als Geschäftsfrau kam Lydia mit wohlhabenden und weitgereisten Menschen in Kontakt und vornehmlich auch mit reichen Männern, die ihren Frauen kostbare Geschenke machen wollten und daher in ihrem Unternehmen einkaufen gingen oder wohl besser einkaufen ließen. Damals hatte man Sklaven und Bedienstete, Omas. Also sind wahrscheinlich eher nicht dahin gegangen, sondern die haben es machen lassen, nicht? Von anderen. Sicherlich gab es darunter auch Männer, die Lydia übers Ohr hauen wollten, weil sie in der Männergesellschaft ja nur eine Frau war. Nur eine Frau. Damals war das so. Aber dem zeigte sie sich gewachsen und mit der Zeit, da wird sie sich gute Menschenkenntnisse und ein gutes Urteil angeeignet haben, nicht nur für die Qualität der Stoffe, sondern auch für die Qualität der Menschen. Sie bekam sozusagen einen siebten Sinn für Situationen, für so Zusammenhänge und für Menschen. Einen guten Durchblick, viel Erfahrung. Und sie hatte sicherlich Verhandlungsgeschick und auch Führungserfahrung. Sie konnte mit Geld umgehen, sie hatte das gelernt. Alles Stärken und Kompetenzen, die sie später als erste Hausgemeindeleiterin Europas in den Dienst des Evangeliums stellen wird. Das sind Stärken und Gaben, die sie hatte. Gabenorientiert, das ist heute ein großes Thema auch in unserer Gemeinde. Schauen wir auch mal, wo sind da Gaben und Stärken von Männern und von Frauen? Es geht ja gar nicht mal als erstes um das Geschlecht, sondern es geht um die Fähigkeiten und Stärken und die Gaben. Stärken und Kompetenzen der Lydia. Schauen wir uns die nochmal an. Das sind gute Menschenkenntnisse, die sie haben musste, die sich angeeignet hat. So einen siebten Sinn. Gutes Gespür für den Charakter von Menschen. Siebter Sinn für Situationen, Zusammenhänge und Menschen. Verhandlungsgeschick, Führungserfahrung und Führungsqualitäten. Aber wir wissen noch mehr von ihr aus der Geschichte. Noch ein kleiner Zusatz, der sehr wichtig ist, der Paulus hier erwähnt. Ganz wichtig. Schon bereits vor der Begegnung mit Paulus und Silas hat sie sich nämlich dem jüdischen Glauben geöffnet. Sie wird eine gottesfürchtige Frau genannt, eine gottesfürchtige. Sie hielt sich schon dazu, zu den Juden. Sie war interessiert, sie war suchend, sie wollte diesen Gott kennenlernen. Und sie betete auch schon zu diesem Gott. Sie hatte auch diese rituellen Waschungen mitgemacht. Gottesfürchtig, diese Bezeichnung trugen diejenigen unter den Griechen, die begonnen hatten, sich innerlich dem Judentum zu nähern. Und sie versuchten, die Gebote Mose, soweit es ihnen möglich war, einzuhalten. Und diese Lydia ist also interessiert und sie ist aufgeschlossen. Gott hat ihr schon die Ohren geöffnet für das. Das ist die Voraussetzung schon gewesen. Sie sucht Gott, die Lydia, in den Geboten und den Torah, den Schriften des Alten Testamentes, kennenzulernen. Da kennt sie sich schon aus. Als dann Paulus mit seinen Gefährten kommt, da wird sie von Gottes Geist noch weitergeführt. Gottes Geist ist das, nicht der Paulus. Der ist das Instrument dieses Geistes, so wie wir das auch sind als Missionare. Nicht wir sind das, sondern Gottes Geist in uns. Das ist das Besondere. Der Herr tat ihr das Herz auf, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Das Herz wurde geöffnet, im guten Sinne geöffnet, weit aufgemacht. Gottes Geist bewirkte diese Bereitschaft, sich dem rettenden Evangelium von Jesus zu öffnen. Und das ist immer da, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, hat Gott ihn vorbereitet, durch Gebete von anderen und was weiß ich, da noch alles gewesen ist. Gott bereitet vor. Gott bereitet vor. Deswegen betet Paulus immer, und die Gemeinde tut es auch, für offene Türen für das Evangelium. Vor allen Dingen für offene Herzenstüren, das ist die Vorbereitung. Das meine ich mit Vorbereitung. Da, wenn eine Großmutter für die Enkelin betet, wie es bei Marlies geschehen ist in der Familie, hat die Großmutter gebetet, sie lebt nicht mehr. Und es sind nach und nach in der Familie die Kinder zum Glauben gekommen, die Enkel. Wenn die Großmutter nicht gewesen wäre und gebetet hätte, beten, beten, beten. Ganz, ganz wichtig, ein Türöffner. Es ist nicht so, dass, wenn wir ganz viel beten, dass dann alles aufgeht. Nein, aber es ist die Voraussetzung. Gott möchte gebeten werden. Das ist Voraussetzung für Mission. Tun wir es in der Gemeinde hier auch. Und ich bin so dankbar, dass es hier so viele treue Beter gibt, mehr als in anderen Gemeinden. Herzlichen Glückwunsch dafür, würde Paulus sagen. Ich danke Gott für diese Beter. Ich danke dafür. Das die Lydia ihr Herz öffnet, ist nicht der Erfolg einer noch so guten Missionsstrategie, sondern die ist Wirkung seines Geistes. Und dennoch ist solch eine Missionsstrategie wichtig. Paulus hatte solche eine Strategie, hatte Pläne gehabt. Wir haben die auch. Er begann mit der Verkündigung des Evangeliums meist immer in den jüdischen Synagogen der Städte. Er ist meist in die Synagogen gegangen, zu den Juden zuerst. Und da wurde er manchmal hinterher auch rausgeworfen. Ne? Ich kenne viele Geschichten. Die wollten sogar steinigen. Hat er in Kauf genommen. Immer in die Synagogen. Auch hier in Philippi sucht er nach solch einer Synagoge. Aber eigenartigerweise findet Paulus, Silas und Timotheus, sein Begleiter, hier keine Synagoge vor. Die werden aber von einheimischen Juden an eine Stelle am Fluss Angites gewesen. Dort ist eine Gebetsstätte zu finden und hier versammeln sich etwas abseits der Männer, eine engagierte, für damalige Verhältnisse auch emanzipierte Frauengruppe zum Gebet. Ein Frauengebetstreff von Gottesfürchtigen. Und das ist sehr praktisch an diesem Fluss gewesen, denn da konnte man auch diese rituellen Waschungen vornehmen. Deswegen trafen sich da auch. Und da waren auch alle Welt zusammen, die trafen sich da. Das war so ein Treffpunkt gewesen. Hier in Salzburg gibt es auch so Treffpunkte. Da ging Paulus mit seinen Begleitern hin. Erstaunlich ist nun, dass der Jude Paulus entgegen allen Traditionen und den orthodoxen jüdischen Dogmen diesen Frauentreff aufsucht. Hätte eigentlich gar nicht machen dürfen. Setzt er sich drüber hinweg. So wie Jesus das auch gemacht hat. Wir werden später noch davon hören, wie er der Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Da setzt er sich auch über Konvention und Dogmen hinweg und geht einfach, kommt zu dieser Frau, geht dahin. Das war nicht die Regel. Das war verboten. Das war ein No-Go, würde man heute sagen. Gottes Geist führt Paulus direkt in die Nähe der Lydia. Und da ist er nun. Und Gott hat Lydia für diese Begegnung mit Paulus bereits vorbereitet. Er tut ihr das Herz auf. Und wir sehen, dass Gott immer sehr unkonventionelle Wege geht, wenn er Menschen mit dem Evangelium erreichen will. Schon als das Evangelium in die Welt kam, nicht? Die Hirten auf dem Felde, Ausgestoßene, so, die wurden geachtet, geächtet, nicht geachtet. Genau das Gegenteil. Mit denen gab sich keiner ab. Da kommt das Evangelium zuerst rein, zu den Hirten. Gott geht immer unkonventionelle Wege, immer, nur als Beispiel jetzt. Man zieht sich durch die ganze Bibel durch. Bis heute. Und auch da wieder. Überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir das planen würden. Gott macht das völlig anders. Manches Mal braucht es Zeit und Geduld, bis das Evangelium den Menschen erreicht. Und oft geht es nur über Umwege zum Ziel. Und immer braucht es viele geduldige und treue Gebete für offene Herzen und Türen bei den Menschen. Immer wieder neu. Bis heute hier in der Gemeinde. Und Lydia ist hier die Schlüsselperson, sozusagen die Türklinke zu den Menschen in Philippi und dann in Europa und dann letztlich zu uns in Salzburg heute Morgen hier. Genial, genial, wie Gott das angestellt hat und wie er das immer wieder anstellt. Das nächste, was wir über Lydia erfahren, dass sie sich taufen lässt. Geht ziemlich schnell hier, nicht? Wenn man reinschaut, ganz schnell, sofort passiert das. Die Taufe mit Wasser drückt sehr deutlich aus, früher gehörte ich mir, jetzt aber gehöre ich dem Herrn Jesus Christus an. Der Glaube ohne Taufe ist nicht der neutestamentliche Glaube. Die Taufe ohne den Glauben ist nicht der neutestamentliche christliche Glaube. Das sehen wir hier wieder. Glaube und Taufe gehören zusammen. Das ist der Bund, das ist das Zeichen des Bundes. So wie beim Eheschluss, der Ehebund. Gott macht einen Bund und das Bad der Wiedergeburt gehört zum Glauben dazu, entweder als Antwort oder sogar als Voraussetzung. Es kann auch sein, dass das heute oft verloren gegangen ist, dieses Wissen. Und ich möchte nochmal daran erinnern, Glaube und Taufe gehören zusammen. Es ist wichtig, dass wir uns taufen lassen, wenn wir Christen werden. Erstaunlicherweise werden dann auch die Mitglieder ihres Hauses getauft. Und das bedeutet, dass Lydia Haushaltsvorstand ist. Von einem Mann wird nicht geredet. Ich weiß gar nicht, ob sie einen Mann gehabt hat. Es könnten Kinder gewesen sein dabei. Vielleicht war sie ohne Mann inzwischen. Vielleicht ist er gestorben, gefallen, tot. Man weiß es nicht. Denn Kinder sind wahrscheinlich auch im Hause. Wir hören hier nur, und wenn wir uns jetzt das mal anschauen, das Haus, was das Haus damals war, mit ihrem ganzen Haus ließe sich taufen. Was bedeutet das Haus? Haus meint in erster Linie die Sklaven und die Mitarbeiter im Unternehmen. Auch die gehörten alle zum Haus, zum Haushalt damals dazu. Hauptsächlich also erwachsene Menschen. Das Wort Haus schließt aber nicht aus, dass auch Kinder dabei waren. Schließt die Kindertaufe nicht aus. Wir haben keinen Beweis dafür. Nur das als Anmerkung. Nach der Taufe im Fluss lässt Lydia Paulus und seine Begleiter in ihr Haus, lädt sie in ihr Haus ein. Stell dir mal vor, so viele wurden plötzlich in den Fluss getauft. Die Leute müssen geguckt haben, was ist jetzt los? Das kannten sie nicht. Juden hatten die Beschneidung als Bundeszeichen. Die Taufe, was ist das für eine Sekte? Ich versuche mich in die Situation hineinzuversetzen, wie das rübergekommen ist bei den Leuten. Völlig schräg, was da passiert ist. Paulus, ein Jude, im Wasser, so wie Jesus gemacht hat. Taufe. Zeichen des neuen Bundes.
Und dann geht es weiter. Lydia hat Jesus in ihr Leben eingeladen. Und jetzt lädt Lydia Paulus und seine Begleiter in ihr Haus ein. Das ist die Kettenreaktion des Glaubens. Sie möchte also Teil dieser Missionsgemeinschaft, in der Paulus lebte, mit den Begleitern werden, dazugehören. Die erste christliche Urzelle in Philippi, in Europa, beginnt dort, jetzt, genau an dieser Stelle. In ihr Haus wird zur ersten Urzelle der späteren Gemeinde von Philippi, der Großgemeinde, an die später der Paulus ja den Brief schreibt. Ein wunderschöner Brief, ich habe gestern noch mal reingeguckt, es lohnt sich wirklich zu lesen. Es ist so ein herzlicher Brief und so voller Liebe, auch Ermahnung, und so voller Trost und Freude. Lest ihn noch mal. Also mir ist das Herz richtig aufgegangen. Ich habe wieder Freude daran bekommen, heute mit Jesus zu leben. Wenn ihr das lest, ist es so herausragend, so toll, dieses Leben, was da in diesem Brief zu finden ist, auch diese befreiende, gute Nachricht, die uns erreicht, die unser Herz aufschließt. Und Paulus war begeistert davon und hat es weitergegeben, genau wie unsere Missionare, wie ihr auch, wenn ihr hinausgeht und im Umfeld von Jesus erzählt. Diese erste Liebe beten wir wieder dafür, die Paulus hatte, dass uns das Herz erfüllt wird, dass unser Herz wirklich warm wird und heiß wird für Jesus. Und das kann allein Gottes Geist tun. Lydia öffnet ihre Herzenstür und dann ihre Haustür. Und dann wird noch eine ein zweites Haus zu einer zweiten Urzelle dieser Großgemeinde. Ich erwähne das jetzt nur noch mal zum Schluss meiner Predigt. Und dann ist auch schon rum die Uhrzeit. Der Gefängnisdirektor, auch in Philippi, auch eine spannende Geschichte, wenn ihr die mal liest, welche Wunder Gott tut. Es ist doch Wahnsinn, was da passiert ist. Bis heute tut Gott solche Wunder. Er öffnet Herzen von Menschen, dass er was mit ihnen machen kann. Die gute Nachricht geht weiter. Jesus tut durch Paulus und Silas ein Wunder. Sie beten und singen. Wie war das in diesem? Da kommt was in Bewegung und plötzlich steht da der Gefängnisdirektor und ist erschüttert und erschrocken und er gibt sein Leben Jesus und in diesem Haus beginnt die zweite Gemeinde, die zweite Urzelle von Philippi. Und die sind wohl zusammengewachsen. Dann gab es eine Kettenreaktion. Mehr wird hier nicht erwähnt. Dann folgt noch andere. Und Paulus schreibt an diese große Gemeinde später diesen freudigen, aber auch ermahnenden Philipperbrief: Seid eines Sinnes. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Lydia erzählt sicherlich in ihrem Freundeskreis und sicherlich auch ihren Kunden von Jesus. Und so wird Lydia, ohne dass sie selbst umherreisen musste, zu einer Evangelistin für Europa. Missionarin oder wie immer man das nennen will, Evangelistin, das ist völlig das Gleiche. Es geht immer ums Evangelium. Die Missionare gehen weiter weg, die Evangelisten bleiben vielleicht im Lande oder hier in der Nähe, egal. Sind alle die gleiche Aufgabe haben. Sie nennen sich nur anders. Mission ist einfach, Missionar ist jemand, der gesandt wird, ein Bote Gottes. Jeder von euch ist ein Missionar. Und da gibt es die Leute, die das hauptberuflich machen und da gibt es Leute, die machen das so neben ihrem Beruf auch noch. Mission, Sendung Gottes. Sendung, Mission heißt Sendung. Evangelium. Lydia verkündet das Evangelium, sie wird zur Evangelistin. Ich habe mal nachgeschaut, weltweit, was meint ihr wohl, wenn ihr mal hineinschaut, die Missionare, die es gibt, sind da mehr Frauen oder Männer heutzutage? Mehr Frauen, das sind wirklich mehr Frauen, in Europa auf jeden Fall, die unterwegs sind und man weiß es oft gar nicht, und das fällt oft unter den Tisch, es sind mehr Frauen dabei als Männer. Hat sicherlich auch seine Gründe. Vielleicht sind es Frauen auch sogar ein bisschen zäher als Männer in manchen Belangen, Durchhaltevermögen und dergleichen. Gott hat viel hineingelegt in die Frau. Hier sehen wir, sie wird zur Evangelistin in Philippi und sie wird auch zur ersten geistlichen Leiterin der ersten europäischen Hausgemeinde von Gott berufen. Die erste geistliche Leiterin. Wie schön ist das zu wissen. Gute Nachricht für Europa. Ohne Lydia säßen wir heute nicht hier. Sicherlich hätte Gott andere Wege gehabt, aber er hatte diesen Weg gehabt. Ich möchte mit uns beten. Danke, himmlischer Vater, für deine wunderbaren Wege mit Paulus, Silas, Timotheus. Dort, damals, vor vielen Jahren, und für deine wunderbaren Wege mit Lydia und später dem Gefängnisdirektor in Philippi und den vielen anderen, die folgten, den Missionaren, die jetzt gefolgt sind. Und mit uns, die du erweckt hast, du hast unser Herz geöffnet für dein Evangelium und wir sind auch alle, jeder von uns, Evangelisten dort an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Durch die Lydia hast du uns das Evangelium nach Europa gebracht. Lass doch auch hier in Salzburg noch viele Türen für dein frohmachendes und befreiendes Evangelium aufgehen. Herzenstüren und Haustüren. Ich danke dir, wo schon die Herzenstüren aufgegangen sind. Danke auch für alle die, welche sich für dich geöffnet haben und jetzt mit dir gehen und leben. Wirke durch sie und durch uns, deine Gemeinde, dass Menschen in unserem Umfeld vom Evangelium erreicht werden, dass Menschen Sinn und Hoffnung für ihr Leben nur bei dir finden. Amen.